Ute Meterbauer ist Kuratorin, die, so könnte man sagen, durch die Welt zieht. Von Stuttgart und Berlin nach Wien, London, Boston und Singapur. Dieses Jahr war sie Kuratorin der Diriyah Biennale in Saudi-Arabien. In der aktuellen Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, reflektieren wir mit ihr, welche Rolle Kunst in den verschiedenen gesellschaftspolitischen Kontexten zugeschrieben wird und was sie dort tatsächlich bewirkt. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Mein Name ist Thorsten Frehme.
Schön, dass Sie uns heute zuhören.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Ute, herzlich willkommen im Fantasiemuskel.
Ja, hallo. Also ich muss ja euch willkommen heißen.
Ja, denn wir sind bei Ute Meterbauer in Berlin in der Wohnung. Ute, wir beginnen den Podcast immer mit einer persönlichen Frage, die viele Zuhörerinnen natürlich interessiert, nämlich, wie bist du zur Kunst gekommen?
Tja, das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch oft, aber eigentlich über Freunde und Freundinnen, die im Kunstbereich tätig waren, also damals eigentlich Kunst studiert haben, eine Kunstschule hatten in der Wohnung, und das fand ich schon mal sehr aufregend, die dann aber auch da Ausstellungen gemacht haben, und ja, das hat mich dann doch irgendwie beeindruckt.
Wenn ich deine Biografie richtig im Kopf habe, hast du dann dich aber nicht entschieden, Kunstgeschichte zu studieren und auch nicht bildende Kunst, sondern Bühnenbild.
Ja, weil alle in unserer WG, also das war eben besagte Wohnung in Stuttgart in der Weinsteige, der ist auch relativ bekannt, haben Kunst studiert, und da dachte ich, da muss ich mich irgendwie absetzen. Außerdem dachte ich, ach, Kunst studieren, ganzen Tag so allein im Studio zu stehen und zu malen, das ist ja vielleicht auch ein bisschen einsam. Bei Bühnenbild muss man sich mit Text befassen, und da geht es auch um Geschichte und man arbeitet auch mit anderen zusammen. Das fand ich dann doch interessanter.
Und jetzt nochmal nachgefragt, wie bist du zur Kunst gekommen, im Sinne, du hättest jetzt ja auch eine Karriere als Bühnenbildnerin machen können. Ich weiß gar nicht, ob du auch mal als Bühnenbildnerin gearbeitet hast oder ob du gleich ins Kuratieren gewechselt bist, oder ja, was ist sozusagen der Weg von der Bühne im Sinne des Bühnenbilds zur Bühne im Sinne der Ausstellung, in der gesellschaftspolitische Fragen verhandelt werden? Dein Weg?
Nein, mich hat natürlich dann schon das Theater interessiert, und ich habe zuerst auch eine Hospitanz beim Bühnenbild gemacht im Süddeutschen Rundfunk und habe dann in Hamburg bei Karl-Heinz Hammann Bühnenbild tatsächlich studiert und parallel aber auch schon bildende Kunst, und Film war natürlich auch wichtig, aber im Endeffekt sitzt man dann doch als Bühnenbildner sehr viel im Theater und wartet, bis sozusagen die Rehearsals vorbei sind. Und ich konnte mir dann doch ein Leben in der Theaterkantine nicht vorstellen.
Und wie bist du dann zum Kuratieren gekommen, zu dem, was du dir heute machst?
Na, Kuratieren gab es ja in dem Sinn gar nicht. Ich habe als Studentin im Kunstverein Hamburg gearbeitet und dort quasi als Mädchen für alles, von Fotoarchiv, Mitgliederbetreuung, aber auch mal die Putzmaschine in die Hand genommen bis zum Aufbau. Letztendlich alles durchdekliniert, aber fand es dann trotzdem sehr interessant. Was passiert denn eigentlich mit Kunst, wenn sie das Studio verlässt? Damals, das war noch nicht die Post-Studio-Phase, sondern tatsächlich wurde da noch in Studios gearbeitet. Es gab auch schon konzeptuelle Kunst, aber letztendlich war Ausstellen dann doch in Institutionen. Es gab, natürlich wussten wir von den Situationisten, ich habe ja auch Bühnenbild studiert, freies Theater, Theater der Welt. Es war damals auch die Hochzeit von sozusagen grenzüberschreitendem Theater. Laurie Anderson tat auch beim Theater der Welt in Köln schon auf, und Squad Theater. Also es war eigentlich auch nicht so getrennt, das Theater damals von der Kunst, von der Musik. Es war die Zeit des Punks, einstürzende Neubauten tauchten dann tatsächlich auch mal schon im Theater auf. Also es war sehr viel verschränkter, aber ich habe halt auch gemerkt, sozusagen die Arbeiten von anderen zu zeigen und auch damit mit dem Publikum auch zu diskutieren, fand ich damals schon sehr interessant. Also, dass ich jetzt selber mal kuratieren würde, das kam mir gar nicht in den Sinn, weil man war entweder Kunstvereinsdirektor, Kunstvereinsdirektorinnen gab es kaum, oder man arbeitete in einem Museum, dann musste man aber letztendlich eine kunsthistorische Ausbildung haben. Also, dass ich jetzt so zum Kuratieren komme, das hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen.
Von daher schließt sich schon die Frage jetzt an, ne? Wenn wir in der frühen Zeit sind, wie bist du zum Kuratieren gekommen dann?
Naja, wir waren eine Künstlerinnengruppe, also Künstler und Künstlerinnen. Wir hatten auch eine Band und haben Ausstellungen auch organisiert. Man hat es damals eher, ich organisiere eine Ausstellung oder ein Projekt, und das haben wir dann auch gemacht als Kollektiv. Das Kollektiv wurde immer kleiner und dann blieben noch zwei übrig, Susanne Hohmann und ich, und wir haben dann den Kunstkongress in Hamburg als Woche der Bildenden Kunst sozusagen kuratiert. Das wurde vergeben, also auf Bewerbung hin, und wir waren damals noch Kunststudentinnen und haben dann den Kunstkongress im Kunstverein in Hamburg, im Kunsthaus in Hamburg und im Theater in der Kunsthalle organisiert, aber auch schon auf der Kunstmesse. Es war ein relativ großes Projekt, und dann habe ich schon gemerkt, das ist was, was mich interessiert, aber jetzt mehr als singuläres Projekt.
Da kommen wir dann ja auch gleich zu, wie es weitergegangen ist oder zu den ganzen Biennalen. Ich habe gestern natürlich auch mal gegoogelt und man findet erstmal gar nicht so sehr, was dich an der Kunst interessiert oder was du inhaltlich machst, weil deine Liste einfach so lang ist und in allen Biografien steht, welche Funktionen du innehattest und welche Biennalen du global kuratiert hast. Deshalb wäre vielleicht tatsächlich inhaltlich die Frage, was dich dann an der Kunst so gepackt hat.
Naja, was mich interessiert hat, ist letztendlich, dass man sich in der Kunst mit sehr vielen Themen und sehr vielen Bereichen und ganz unterschiedlichen Kontexten befassen kann, ohne dass man letztendlich ein Experte oder eine Expertin ist. Also das hat mich schon mal sehr interessiert. Und dann natürlich auch, ich komme ja wie gesagt aus dem Bühnenbild, also die Welt als Bühne. Wie gesagt, wir hatten eine Punkband, eine Konzeptband, haben aber auch ein kleines Fernsehspiel damals auch mitgestaltet. Also meine Studenten, Kolleginnen und Kollegen, die haben Filme gemacht fürs kleine Fernsehspiel. Wir haben dann mitgebastelt an der Bühnenausstattung. Also damals hat man sich dann doch sehr vielschichtig betätigt in allen möglichen Bereichen. Und diese Möglichkeit, sozusagen auch einen Kontext zu entwickeln, also dieser Kunstkongress dann für 3 Tage anstelle von einer ganzen Kunstwoche zu organisieren, oder danach kam dann nur für eine Nacht. Ich habe dann meinen damaligen Chef im Kunstverein breitgeschlagen, dass er den Kunstverein uns übergibt und wir den für eine Nacht öffnen und sozusagen Ausstellungen in der Nacht ansehen. Dann haben wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen eingeladen und haben sozusagen fast 24 Stunden den Kunstverein belegt. Also mich haben so andere Formate auch interessiert, und das kommt sicherlich natürlich aus dem Verständnis des Theaters auch als Raum der Performance. Und meine ersten 3 Künstlerinnen, die ich auch als Bühnenbildnerin vorgestellt habe, das war dann Joan Jonas, Wally Export und Rebecca Horn. Und mit Joan Jonas arbeite ich bis heute. Sie wird jetzt 88 diesen Sommer. Und ja, das ist eine Beziehung, die jetzt über 40 Jahre dann doch geht.
Ja, Joan Jonas ist vielleicht ein Stichwort, um über das MIT und Cambridge zu sprechen. Du hast erst sozusagen eine Karriere relativ im so zum klassischen Kunstfeld gemacht, warst im Dokumentarteam, du warst Kuratorin von der Berlin Biennale, du hattest eine Professur an der Akademie in Wien und bist dann in die USA gegangen, ans MIT in Cambridge. MIT steht für Massachusetts Institute of Technology, und da gab es seit langem auch ein Kunst Engagement, nenne ich es jetzt mal, weil es ja verschiedene Formen hatte, was, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, von Georgi Kepes ja begründet, schon immer so eine Suche nach Kunst und Technik, neue technische Ausdrucksformen in der Kunst. Es gab dann das Media Lab, das berühmte. Das MIT steht auch sozusagen jenseits der Kunst natürlich für militärische Forschung, für Industrie, also für sehr vieles, was einen ja auch schrecken könnte, sage ich jetzt mal. Was hat dich da hingezogen, auch als jemand, der ja für feministische Positionen steht? Was hat dich da erwartet? Und was ist da in diesem Kontext, der ein anderer, glaube ich, schon ist, als der, in dem du vorher warst, was ist da mit dir passiert?
Naja, ganz so rasant ging es nicht. Da war ich ja dann schon in der Mitte meiner Karriere. Also nach diesem besagten Kunstkongress sprachen mich dann beteiligte Künstler aus meiner Heimatstadt an, aus Stuttgart, die ich eben aus besagter Weinsteige auch kannte, wo wir wohnten. Und das Künstlerhaus in Stuttgart wurde 78 gegründet, sozusagen als kollektives Projekt mit gemeinsamen Werkstätten, Videoraum etc., einer Druckwerkstatt, Theaterwerkstatt. Denn damals ging das nicht so auf dem Laptop oder dass man jetzt so wie heute mobil das Studio mit sich bringt, sondern Studio-Equipment war sehr teuer, von Siebdruck bis eben zum Filmstudio, Soundstudio. Und dieses Künstlerhaus hat eben Infrastruktur geteilt und die hatten auch immer einen künstlerischen Leiter und der kam immer aus der Kunst. Und die fragten mich dann an, ob ich mir das vorstellen könnte, das Künstlerhaus zu leiten mit unserem Künstlerkollektiv. Aber Susanne Hohmann hatte keine Lust auf Stuttgart. Die blieb zurück in Hamburg. Ich ging dann in meine Heimatstadt und habe dann für 5 Jahre eben das Künstlerhaus geleitet und dann eben auch an verschiedenen Formaten dann gearbeitet. Aber es kann ein Programm sein, ein kontinuierliches Programm. Wir hatten aber auch Künstler und Künstlerinnen eingeladen, schon von meinem Vorgänger. Veit Görner übernommen, die Korrektur in Stuttgart, also diese sozusagen dieses Verhältnis zwischen den bekannteren Künstlern und anderen Künstlern, also Mentorschaft und so weiter. Und ich habe dann aber auch diese Zeitschrift Meta mitgegründet, zusammen mit René Straub und Harry Walter. Und da ging es eben darum, dass Stuttgart eben nicht das Zentrum der Kunst ist. Das war damals Köln und New York, wenn man das so sagen darf. Und haben diese Zeitschrift dann auch zweisprachig herausgegeben, um eben auch mitzumischen, weil diesen Anspruch kannte ich schon von der Weinsteige, also Achim Kubinski war damals vielleicht in New York bekannter als in Stuttgart und da dachte ich mir, das geht doch bei uns auch. Und Joan Jonas hat dann auch in Stuttgart unterrichtet an der Kunsthochschule, dann traf ich sie eben auch wieder und dazwischen eben, wie gesagt, 10 Jahre auch Wien an der Akademie, das Institut für Gegenwartskunst, wo es auch wieder darum geht, was ist denn ein Kunstcurriculum, sollten Künstler lesen und schreiben oder nur Kunst machen, was ist denn sozusagen das Instrumentarium, das man als Künstler oder Künstlerin braucht. Und dann kam eben erst die Documenta, also das war dann doch schon einige Jahre später. Ja,
ich habe ein paar Stationen übersprungen.
Ja, aber es hört sich dann immer so turbomäßig an, aber so schnell geht es halt dann doch nicht. Also da steckt dann doch auch Arbeit drin und Erfahrung. Und Joan Jonas fragte mich eben nach der Documenta, als ich eben schon parallel auch an der Berlin Biennale gearbeitet habe und eben auch im Büro Office for Contemporary Art in Norwegen, fragte mich dann an, ob ich mir das vorstellen könnte, von Wien ans MIT zu wechseln. Ein sehr kleines Visual Arts Programm und Künstler, Künstlerinnen, die ich sehr gut kannte, die hatten aber alle keine Lust, das Programm zu leiten. Das ist dann doch auch administrativ, man muss dann zu Sitzungen gehen. Das MIT ist in Boston, ist dann doch ein paar Stunden von New York weg und die Künstler und Künstlerinnen haben damals fast alle in New York gewohnt und suchten dann jemanden, der sich eben bereit erklärt, da jetzt auch vor Ort zu sitzen und das Administrative mit zu übernehmen. Also so ganz glamourös war das gar nicht, sondern es war wiederum mit Arbeit verbunden, eben auch das Programm auszubauen.
Aber jetzt nochmal, was sozusagen hat dich gereizt, in diesen anderen Kontext zu gehen, den das MIT ja schon darstellt im Vergleich zu Akademie oder Berlin Biennale, was ja sozusagen so, wo sich sehr viel Kunst um Kunst ja auch sozusagen vom Selbstverständnis her dreht und am MIT Kunst ja schon eine andere Einbettung hatte, sagen wir es mal so.
Naja, das war mir nicht so bewusst, als ich dann da ankam und die ersten Studierenden sozusagen, ich auch meinen Unterricht vorbereiten musste. Und dann stellte ich fest, die Studierenden, außer unseren eigenen Masterstudenten, das war ja eine sehr, sehr kleine Gruppe, die kommen überhaupt nicht aus der Kunst. Die wollen auch gar nicht Künstler oder Künstlerin werden. Da war ich erstmal zunächst ein bisschen ratlos und musste jetzt erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt mit denen? Und die Studierenden am MIT, die sind ja auch relativ schlau. Also die sind dann doch, nicht jeder wird jetzt am MIT angenommen. Also die müssen doch einen sehr hohen Durchschnitt in ihrer Highschool-Ausbildung auch haben. Und die muss man dann schon bei Laune halten mit einem relativ spannenden Unterricht. Und dann musste ich mir einen komplett neuen Unterricht letztendlich ausdenken. Und also nur jetzt mal als Beispiel, eine Klasse war dann Second Skin für Extreme Environments, Extreme Cold, Extreme Heat, Extreme Darkness, Extreme Silence, um die überhaupt sozusagen dazu zu gewinnen, dass die jetzt nicht nur einmal da auftauchen in der Klasse. Und dann muss man sich letztendlich auch damit auseinandersetzen, was studieren die denn da überhaupt und was macht denn das MIT zum MIT? Also klar, natürlich war mir das MIT ein Begriff und natürlich ist es super, ans MIT zu gehen, aber was das denn jetzt konkret heißt, das wurde mir erst bewusst, als ich dann schon da war.
Und da sind wir natürlich an einem Punkt angekommen, der uns interessiert, weil wir ja mit dem Fantasiemuskel die transformatorischen Möglichkeiten von Kunst ausloten und wie geht man aufeinander zu oder wie arbeitet man mit Kunst in anderen Kontexten. Und ich habe gestern selber mal nachgesehen, da heißt es ja in einem Text, dass es der Schwerpunkt lag auf der Entwicklung visionärer Strategien in der künstlerischen Praxis im Kontext einer fortschrittlichen technologischen Gemeinschaft. Das hört sich spannend an, aber uns interessieren natürlich die Erfahrungen, die du da gemacht hast und die Erfahrungen, die man vielleicht heute weitergeben kann in diesen schwierigen Zeiten. Also kann da Kunst auch eine Rolle spielen? Hast du da gute Erfahrungen gemacht, die du teilst?
Also diese Erfahrung habe ich schon in meiner Ausbildung in Hamburg eigentlich gemacht. Wir hatten gar keine Klassenstruktur. Friedrich kann vielleicht da heute anderes berichten, aber damals war das ziemlich eine offene Struktur. Ich würde mal sagen, man hat sich selber ausgebildet und traf ab und zu mal die Professoren und man ging da mehr hin, weil man die Professoren gut fand, aber die waren alle sehr mit ihrer eigenen Arbeit befasst. Das war aber auch gut so. Man musste sozusagen die Eigeninitiative entwickeln. Und das ist extrem wichtig für Künstlerinnen und Künstler, sich selber sozusagen in einem Gramscian intellektuellen Sinne, also als sich als organischer Intellektueller oder Intellektuelle zu entwickeln. Und das hat mich dann auch in Wien wiederum interessiert, denn nur ein kleiner Prozentsatz eigentlich derjenigen, die ein Kunststudium durchlaufen, wird dann sozusagen zu einer Künstlerin oder Künstler mit einem großen K. Also der Betrieb ist sehr reguliert, sehr ausgrenzend und oft auch sehr exklusiv. Aber was machen denn dann all die anderen? Und das hat mich schon immer interessiert. Meine Studienkollegen aus Hamburg, die haben dann entweder Fernsehen gemacht, Filme, sind in die Werbung. Manche fuhren Taxi, andere haben ein Restaurant aufgemacht. Also was kann man denn eigentlich machen, wenn man so eine Kunstausbildung hinter sich hat? Das hat mich dann interessiert, als ich in Wien das Institut für Gegenwartskunst übernommen habe. Und ich auch gesagt habe, was wir vermisst haben oder was ich auch vermisst habe, ich konnte nie schreiben. Also wir sind die erste Generation, die einen Studienabschluss sozusagen als Möglichkeit angeboten bekam. Und ich dachte, naja, vielleicht brauche ich ja mal einen Studienabschluss, vielleicht muss ich ja wirklich mal einen Job machen und dann ist so ein Abschluss vielleicht nicht das Schlechteste. Und dann haben wir einen Diplomabschluss damals auch gemacht und wir konnten uns dann aussuchen, was für einen Titel wir jetzt haben wollten. Ich habe dann ausgesucht Publishing, also publizieren. Wobei wir haben dann zwei Bücher gedruckt, aber das dachte ich, das klingt praktisch für meinen vielleicht zukünftigen Job, den ich mal irgendwie annehmen muss. Und mich hat es dann weiter beschäftigt, was bieten wir denn an unseren Studierenden, und habe dann darauf auch bestanden, dass wir theoretisch eine Sicherheit entwickeln müssen, dass wir auch vielleicht mal eine eigene Biografie schreiben können, dass wir vielleicht auch mal einen Text zu unserer eigenen Arbeit verfassen können, weil wir das in unserem Studium nie gelernt haben. Und diese, was ist denn die gesellschaftliche Rolle von einer Künstlerin und Künstler? Das hat mich auch in Wien schon beschäftigt. Und nicht nur mich, sondern auch meine lehrenden Kolleginnen dort. Und welche Rolle nimmt Kunst in der Gesellschaft ein? Und am MIT ging es darum, welche Stimme, welche Rolle hat Kunst in so einem universitären Kontext? Also sind wir jetzt nur sozusagen, sollen wir jetzt nur Architekten dazu ausbilden, dass die auch zeichnen können und vielleicht mit Materialien umgehen können, laterales Denken können, müssen Ingenieure jetzt auch fotografieren können oder ein Video machen können, um sich selber vielleicht auch zu vermarkten? Oder geht es auch darum, dass man dieses autonome Denken, diesen sich selbst sozusagen die Vorgabe zu machen, ist das vielleicht was, was für alle Studierenden am MIT wichtig sein könnte?
Und ist es gelungen? Weil das ist ja die Kernfrage. Wir würden es ja unterschreiben, alle, die aus der Kunst kommen, dieses, was du autonomes Denken nennst. Ja, das ist super wichtig. Das ist der große Schatz dessen, was wir an den Kunsthochschulen bieten, was wir in der Kunstwelt praktizieren. Aber wurde das angenommen? Wurde das übernommen? Sind da Ingenieurs, Studierende dann anders rausgegangen oder klappt es halt nicht?
Naja, wir sind ja nur eine Stimme sozusagen. Also wie gesagt, am MIT sind hochtalentierte Studierende. Wir haben natürlich aber gerade auch, weil die so hochtalentiert sind, auch sozusagen Studierende, die in diesem Stress dieses Pool der Hochtalentierten sozusagen herauszustechen, wie sie das vielleicht gewohnt waren zuvor, auch psychologisch damit umzugehen, mit diesem Druck speziell zu sein, hochtalentiert zu sein. Wie geht man damit denn eigentlich auch um? Und ist es eigentlich auch okay, wenn man irgendwo jetzt, was weiß ich, bei einer IT-Firma Programmierer oder Programmiererin ist, ist das eigentlich auch befriedigend? Also damit haben wir uns auch befasst und auch zu sagen, es ist eigentlich auch okay, so zu sein, wie man ist. Und ich würde schon sagen, diese Selbstbestimmung war wichtig. Also ich habe schon viele Studierende aus der Architektur, die jetzt in den Kunstbetrieb dann übergegangen sind. Wir hatten aber auch Kunststudenten, die dann hinterher Designer wurden. Und ich hatte auch einen sehr talentierten, oder wir hatten einen sehr talentierten Studenten, der ging in die Kameraentwicklungsgruppe, ins Media Lab, die jetzt zum Beispiel eben auch Kameras entwickelt haben, die um die Ecke gucken können, also mit so Magic Dust und so weiter, weil der sich für Kameras per se interessiert hat. Wir hatten aber auch in unserer Kunstabteilung Studierende, die gesagt haben, wir bilden Arbeitslose aus. Also es gibt keinen Karrierepfad für die Kunstabsolventen, die den Master bei uns machen. Also man muss sich letztendlich im Endeffekt dann doch selbst positionieren. Und das war uns wichtig, auch die Studierenden dabei zu begleiten, sozusagen thinking out of the box, vielleicht wirklich was ganz anderes zu machen als das, was sie sich vorgestellt hatten, als sie bei uns angefangen haben. Und das, wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Kuratorin werde, schon gar nicht, dass ich vielleicht mal Universitätsprofessorin werde. Also mein Pfad war auch ein ganz anderer als den ich mir vorgestellt habe, nämlich Bühnenbild zu machen.
Da sind wir wieder am Anfang, dem Bühnenbild, wollen aber einen Schritt weitergehen. Mit Blick auf die schon 25 Minuten, die fortgelaufen sind, würde ich versuchen, einen relativ harten Cut und unser zweites großes Thema anzuschneiden, nämlich die Biennalen, weil uns, du bist ja zum Kuratieren zurückgekommen, und uns interessiert natürlich erstmal der Blick der Welt auf die Kunst und die sehr unterschiedlichen Biennalen, die du ja auf den unterschiedlichsten Kontinenten begleitet hast, von Europa über Asien, über USA. Welche Rolle spielt die Kunst in den unterschiedlichen Gesellschaften? Wenn du das so beobachtest, ist das für dich ein Unterschied? Denn wenn man selber so drauf guckt, dann sehen ja viele erstmal, könnte man von außen den Eindruck haben, es ist ähnlich. Aber wie nimmst du die Kunst wahr, global?
Also was das Tolle ist für mich an Biennalen, ist, dass die oft an Orten stattfinden, wo die Infrastruktur, die künstlerische Infrastruktur nicht da ist, weder oft von der Ausbildung noch manchmal von Institutionen, und die Biennalen da auch infrastrukturelles Vorarbeiten. Auf der anderen Seite sind keine sammelnden Institutionen. Biennalen sind sehr offen. Die können in ganz verschiedene Richtungen gehen. Für mich sind es Labore letztendlich des Experimentierens. Und für mich ist auch natürlich, es ist nicht der Ort ausschlaggebend, sondern in welchem Moment ist man an einem Ort. Also zum Beispiel jetzt auch Berlin war damals für mich wichtig. 25 Jahre nach dem Fall der Mauer ist Ost und West überhaupt zusammengewachsen. Berlin als Hauptstadt, ist es überhaupt erstrebenswert? Wird jetzt da nicht letztendlich der Underground und dieses Subversive, das Berlin immer hatte, ja, wird es damit nicht professionalisiert in dem Sinne, sozusagen auch in kommerzialisiert, dass letztendlich diese günstige Studios, man arbeitet vor sich hin und entwickelt dadurch eigentlich vielleicht über einen gewissen Zeitraum was ganz Neues, als unter diesem Output-Druck, dem natürlich auch der Kunstmarkt unterliegt. Und wenn ich dann jetzt vielleicht noch mal ein bisschen weiterspringe, wie Istanbul, in einem Moment, wo Erdogan und die Regierung sehr viel an Journalismus unterdrückt, freier Meinungsfreiheit letztendlich gar nicht mehr gegeben ist. Mein kuratorischer Kollege Amar Kanwa sagte, can a Biennale be a newspaper? Also kann letztendlich die Kunst sozusagen in ihrer Slow Motion vielleicht was aussagen, was die Tagesmedien gar nicht mehr aussagen können, weil es sie in dem Sinne gar nicht mehr gibt. Oder jetzt in Saudi-Arabien, wo es sich so ein rapider gesellschaftlicher Umbruch vollzieht. Welche Funktion hatten da Kunst? Wir reden dann oft von Artwashing. Aber ist dem denn tatsächlich so? Ist denn diese Biennale so nach außen gerichtet? Ist sie nicht vielleicht tatsächlich doch nach innen gerichtet? Eine Bevölkerung, die sich erst daran gewöhnen muss, nicht nur an Kultur, aber an einem öffentlichen kulturellen Leben teilzunehmen und das unter Umständen sogar mitzugestalten. Und da sind, finde ich, Biennalen halt doch letztendlich immer wieder sehr flexibel, würde ich mal sagen, und auch sehr unstrukturiert und letztendlich auch nicht vordefiniert.
Du hast vorhin ja beschrieben, dass es KünstlerInnen gibt, mit denen du seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeitest. Und da würde mich interessieren, wie, wenn du so eine Biennale kuratierst oder begleitest, wie du da vorgehst. Hast du sozusagen ein Set von KünstlerInnen, mit denen du sozusagen langjährig zusammenarbeitest und die du in Anführungszeichen mitbringst? Oder tauchst du da erst in die lokale Kunstszene ein, lernst die kennen, guckst, was da spannende Ansätze sind? Oder geht es um die Begegnungen zwischen diesen lokalen Szenen und der globalen? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn du sozusagen ja doch in einer hohen Frequenz auch immer wieder, klar, jetzt manche bist du auch viele Jahre mit befasst, aber andere ist ja so eine hohe Frequenz, wo man mit, wo du in sozusagen so neue Kontexte eintauchst oder sie berührst. Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich würde schon immer sagen, ich habe so Phasen, wo ich letztendlich auch dann Kunst in die Öffentlichkeit bringe und dann wieder lange Phasen, also 10 Jahre Unterricht in Wien oder dann auch 7 Jahre im MIT ohne eine Ausstellung, wo ich das verarbeite und mich dann auch frage wieder, welche Funktion hat Kunst in so einem Kontext? Und wenn du dann letztendlich wieder in eine sehr spezifische Situation eintrittst, also ich bin da sehr geprägt auch von Foucault, also die Institution hat ja einen gewissen Stellenwert innerhalb einer Gesellschaft, auch die Funktion einer Biennale, aber dann auch der zeitliche Moment, auf den dann das Gezeigte auch trifft, das stellt ja so sozusagen so eine Konstellation her. Und das Herstellen so einer Konstellation, dazu gehört natürlich, also für mich auch immer ein Stück weit, brauche ich auch eine gewisse Sicherheit, um eben auch Risiko zu fahren. Und diese Sicherheit sind oft auch Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, die mir auch vertrauen, in so einen Kontext zu gehen, in den vielleicht nicht jede oder jeder gehen würde. Also in diesem Moment, also das sind ja nicht unbedingt Orte, wo jetzt jede Künstlerin sagt, ja, da stelle ich jetzt mal aus. Und da gehört auch Vertrauen mit dazu, Vertrauen in die Arbeit, aber ein gegenseitiges Vertrauen. Und auf der anderen Seite kann man an so einem Ort nur arbeiten, wenn man sich auf ihn einlässt und überhaupt mal sagt, wo bin ich denn hier? Also was geht denn jetzt hier vor? Auf was treffen wir jetzt hier? Und dann ist sozusagen diese Innenwahrnehmung für mich genauso wichtig wie die Außenwahrnehmung. Und dieses Ineinanderverzahnen von Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung, das generiert für mich, was ich immer sagen würde, ist ein diskursives Feld.
Nochmal eine Frage zu Diriya und der Biennale in Saudi-Arabien. Du hast ja auch hier in Berlin so ein bisschen auf dem Höhepunkt des Kunsthypes, könnte man sagen, die Berlin-Biennale kuratiert und hast ja auch eben beschrieben, was damals sozusagen spannend war. Und heute hat Berlin ja vielleicht in der Kunstwelt nicht mehr den Stellenwert, den es damals hatte. Sozusagen ein Stück weit das Versprechen hat sich aufgelöst oder ist weitergezogen. Was wäre denn dein Wunschbild, wenn man in 15 Jahren auf dieser zweite, glaube ich, Diriya Biennale zurückguckt, was man dann sagt, was die da bewirkt hat? Ne? Du kannst jetzt ja noch nicht sagen, die hat dieses oder jenes bewirkt, die ist ja ganz frisch. Aber was wäre sozusagen das Wunschbild, was man sagt, okay, das ist die Spur, die Prägung, die das da hinterlassen hat?
Also für mich war ganz wichtig, auch eine ältere Generation von Künstlerinnen und Künstlern zu zeigen, die eben über die letzten 50 Jahre unter nicht zu öffentlichen Bedingungen, würde ich mal sagen, ihre Kunst betrieben haben. Und jetzt ist natürlich die Künstlerszene sehr jung, neue Institutionen, neue Möglichkeiten. Aber was ist denn eigentlich auch mit dieser Generation? Das ist so ähnlich, wie mich das hier interessiert hat. Was ist denn mit dem Osten und Westen? Sind jetzt Filmemacher aus dem Osten genauso integriert bei der Berlinale? Oder wie spielt sich das ab? Und das sind, für mich wäre wichtig zu sagen, ja, wir haben ein Stück weit auch darauf hingewiesen, dass auch Künstlerinnen schon immer aktiv waren in Saudi. Das ist nicht erst jetzt der Fall. Kunst hat sich dort schon immer auch gesellschaftspolitisch geäußert. Nicht immer unter einfachen Bedingungen. Kunst findet nicht nur in Zentren statt, also wie Jeddah oder Riad, sondern im ganzen Land. Und es gab eben ein Zentrum in Abba, aus der auch Ahmed Mater und andere Künstler und Künstlerinnen hervorgingen. Und um eben auch dieses Wahrnehmen dieser Saudi-Kulturlandschaft komplexer zu machen und zu sagen, die war schon damals komplex, die ist jetzt regierungsgefördert. Das war nicht immer der Fall. Das waren auch dort sehr subversiv und es gab immer schon auch die Künstlerorganisationen und Verbände, also wie fast überall. Aber es war auch früher sehr kosmopolitisch. Also ich habe auch Künstler aus dem Golfraum mit dazugenommen. Die kannten sich, die waren verknüpft, die waren im Austausch. Und für mich wäre wichtig zu sagen, da haben wir auch ein Stück weit ein Signal gesetzt, dass diese Szenen tatsächlich nicht getrennt waren, aber doch in den letzten 40, 50 Jahren auch uns der Blick auf Saudi verstellt war.
Das ist ein Thema wahnsinnig spannend, bei dem man wahrscheinlich sehr lange bleiben könnte. Wir sind schon fast am Ende, würde trotzdem dich gerne nochmal fragen, weil das gerade ein Punkt natürlich ist. Von außen denkt man schnell, ja, man guckt drauf, es ist wie Fußball, es ist so, man macht Fußball, man macht Kunst, man will mitziehen, man will zeigen, dass man da ist. Und du beschreibst aber natürlich trotzdem gerade die transformative Kraft, die trotz allem drinsteckt. Deshalb würde ich dich nochmal fragen, nachdem das stattgefunden hat, hast du persönliche Erlebnisse oder Themen, wo du das so auch direkt siehst oder fühlst oder Erfolge? Also nicht die vielleicht in 15 Jahren, die man dann fühlt, sondern was hat sich da zum Beispiel geöffnet bei dir?
Also Ich würde mal sagen, ich habe mich für Saudi-Arabien geöffnet. Ich habe mich auch für den Golf geöffnet. Das ist ein anderes politisches System als das, in dem ich aufgewachsen bin und sozialisiert bin. Um zu sehen, wie dort Entscheidungen gefällt werden, wie geht eine Familie miteinander um, wie finden gesellschaftliche Entscheidungen statt. Und im Moment spüre ich halt dort einen unglaublichen Enthusiasmus. Also die Frauen können arbeiten, die sehen eine Zukunft, die junge Generation sieht eine Zukunft, aber auch eine ältere Generation freut sich über eine neue Offenheit, über neue Perspektiven. Es gibt natürlich auch Ängste, verlieren wir jetzt unsere Kultur, sind die gleichen Einkaufszonen wie überall dann auch bei uns, also so unsere Fußgängerzonen unterscheiden sich ja jetzt nicht so sehr von den Marken
global. Die Hotels auch nicht.
Was ist denn jetzt lokal spezifisch? Und ich wünsche wirklich, dass die Souks so bleiben und nicht nur Tourismusattraktionen sind. Es wird dort jetzt sehr viel regeneriert mit auch Lehmbau, mit Adobe-Bauten. Also, dass man sich auch drauf besinnt, was hat man denn letztendlich auch an lokalem Know-how, an lokalen Craft, an Kenntnissen, die es nur vor Ort gibt. Die Wüste als Methode sind sie uns vielleicht auch voraus in Bezug auf Klimawandel. Die mussten schon immer mit extremen Temperaturen und Trockenheiten und so weiter umgehen. Und das hat mich auch immer an den Orten interessiert. Was ist denn eigentlich auch das Wissen, das wir mitnehmen, wenn wir an den Ort gehen? Nicht nur das Wissen, das wir von außen vielleicht bringen als Anregung, sondern auch, was nehmen wir mit und was macht auch den Ort stolz sozusagen an dem, was er weitergibt an die Besucherinnen und Besucher, egal ob die jetzt aus dem Land, aus dem Ausland kommen oder vom Land selbst kommen. Und diese Neugier und diese breitere Bevölkerung, die man letztendlich auch mit einer Documenta oder einer Biennale anspricht, das interessiert mich an diesem Format. Also nicht nur das eigene Kunstpublikum anzusprechen, sondern wirklich Leute anzusprechen, die waren noch nie in einer Ausstellung.
Ich bin innerlich sozusagen hin und her gerissen, aber ich glaube, ich entscheide mich jetzt doch für die Ausdehnung und nochmal eine Frage ganz kurz, weil es einfach so spannend ist, diese globale Perspektive, die du auf Kunst hast. Und du bist jetzt ja auch seit vielen Jahren in Singapur und das ist ja auch ein Land, wo es um lokale Identität geht im Kontext von Globalisierung, im Kontext von großen Nachbarländern und der Wahrung sozusagen, was ist das eigentlich das eigene? Und du hast da ja eine eigene Institution aufgebaut mit Kunst, für Kunst, um Kunst. Und vielleicht da auch noch, ich weiß, es ist eigentlich eine unmögliche Frage zu sagen, da nochmal ganz kurz, aber vielleicht doch auch ganz kurz umrissen, was ist das, was du da als Kuratorin hinbringen kannst? Was ist das, was Kunst da machen kann? Und vielleicht noch viel wichtiger, was ist das, was wir lernen können, was Kunst so alles kann?
Also ich würde mal sagen, dass es dort tatsächlich für mich sehr interessant war, mit einer Region sich auseinanderzusetzen, also mit Südostasien und dann im weiteren Sinne auch mit dem Pazifik. Und im Endeffekt wurde ich dort auch damit konfrontiert, diese extremen Situationen durch den Klimawandel, also eher schon eine Klimakatastrophe, die sich dort sehr stark auch für die Künstlerinnen und Künstler in deren Arbeit ausbreitet. Also das sind dort sehr viel Klimaaktivisten, die mit ihrer Kunst aufmerksam machen auf diese Situation. Letztendlich Sea Level Rise, die Folgen von Monokultur in Palmölplantagen. Also diese politisierte Arbeit im gesellschaftspolitischen und im geopolitischen ist dort viel stärker ausgeprägt. Und ich würde auch da wieder sagen, dass eher die Künstler mich geprägt haben als umgekehrt. Also es ist nicht so sehr, was habe ich damit hingebracht, sondern wie hat sich unsere Institution letztendlich entwickelt im Kontext von der Kunstproduktion und dieses sozusagen Aufnehmen, was ist letztendlich auch das, der Kern der jeweiligen künstlerischen Produktion an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Kontext, hat immer auch bestimmt, wie ich eine Institution aufbaue oder was die Inhalte sind, auch Thorsten, auf auch dich nochmal zurückzukommen. Der Inhalt der Kunst ist letztendlich an mich herangetragen, auch von den künstlerischen Prozessen. Und mit was befassen sich Künstler oder Künstlerinnen Künstlerinnen in einem geopolitischen Kontext. Und das hat dann immer auch meine kuratorische Praxis und auch eben auch die editorische Praxis sehr stark bestimmt.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen jetzt tatsächlich zum Ende und wir fragen ja am Ende eigentlich immer, wie trainierst du deinen Fantasiemuskel? Und bei dem, was wir jetzt von dir gehört haben, finde ich das eigentlich eine fast unangemessene Frage, weil man sich ja sofort vorstellen kann, es ist die Kunst, es sind diese Kontexte, es sind diese vielen Länder, es sind diese Situationen und so weiter und so fort. Und deshalb würde ich die Frage einen Tick anders stellen, weil ich mir wiederum vorstellen kann, dass vielleicht nicht du, aber viele andere Menschen von diesen Anregungen überfordert sein können. Und die Frage an dich sozusagen, wie schaffst du das? Hast du da einen Trick, sozusagen bei all diesem Neuen, auf das du dich einlässt, sozusagen nicht überfordert zu sein oder zuzumachen? Oder vielleicht kennst du das auch sozusagen, dieses Moment, und hast einen Trick, wie man sich dann wieder öffnet und auf dieses neue, unbekannte, herausfordernde, ein selbst in Frage stellende, dann doch mit Neugierde, Offenheit, Vertrauen zugehen kann.
Ja, auf der einen Seite ist schon wichtig, dass man ein bisschen in die Zukunft denkt und auch plant, aber dann auf der anderen Seite ist es auch wichtig, die Dinge von Tag zu Tag anzugehen. Und ich bin auch manchmal sehr überfordert mit Projekten, Studenten, Deadlines und so weiter. Und für mich ist dann immer wichtig zu sagen, was schaffe ich denn morgen? Was will ich denn morgen machen, um diese Überforderung auch runterzuschrauben auf ein ertragbares Volumen und auch auf ein überschaubares Volumen? Und dann zu sehen, was will ich denn morgen erreichen? Und das hilft mir eigentlich auch, also sozusagen auch offen zu bleiben. Also wenn ich immer den Berg vor mir sehen würde, das Unerreichbare und das Unveränderbare, dann kann man auch nichts mehr verändern, man wird gelähmt. Und aus diesem passiven Status eigentlich rauszukommen, ist immer zu sagen, was mache ich denn morgen? Und das hat mir eigentlich immer geholfen zu sagen, ja, das kann ich schaffen. Also was ich bis morgen Abend erledigt haben kann, das nehme ich mir jetzt vor und das klingt doch schon machbar.
Also den Berg zur Seite schieben und den nächsten Tag in den Blick nehmen.
Ja, oder wie sagt man dann, jeder Berg wird auch mit dem ersten Schritt sozusagen eingenommen. Also nicht zu denken, jetzt immer, man muss den ganzen Berg hoch, sondern zu sagen, na, morgen gehe ich mal bis zur
schön.
Waldgrenze.
Das ist auch schön da.
Ja, liebe Ute, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Gern geschehen.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.